uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Dr. Christian Schenk. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie leiten eine Klinik in Schruns im Montafon, die sich spezialisiert hat auf Skiunfälle und auf Mountainbike-Unfälle. Und es gibt auch noch eine Außenstelle in Ischgl. In welcher Situation haben Sie die Klinik denn jetzt verlassen?
Gestern.
Wie hoch ist die Auslastung? Alle Betten voll?
Gestern
konnten sich das rausnehmen?
Haben wir, wie Sie es gehört, für anständige Leute zugehabt, weil wir keine, also wir haben keinen Versorgungsauftrag, wie man sagt, bei uns in Österreich. Ich glaube, bei euch auch so. Das heißt, wir arbeiten im Winter sehr viel und im Sommer versuchen wir es etwas leichter zu nehmen, auch damit die Mannschaft etwas aus sich ausruhen kann.
Und das bedeutet, die Klinik ist jetzt wie ausgelastet?
Jetzt haben wir eigentlich diesen traditionellen Betriebsurlaub gerade gehabt. Der ist immer im Mai seit über 30, fast 30 oder mehr als 30 Jahren mittlerweile. Und wir fangen eigentlich am Anfang Juni wieder an. Heute sollte ich in der Praxis sein. Wenn ich hier weggehe, fahre ich in die Praxis, schaue mir Leute an, morgen operiere ich die Ersten.
Ist das ein Luxus, sich so einen Tag rauszunehmen aus der Klinik?
Schon. Das hat man halt so getimt, weil Ihre Anfrage war ja schon länger her, was ich so mitbekommen habe auf den
Da war Hochsaison, waren Sie nicht abkömmlich.
Mail-Kopien, ja. Da konnte ich unmöglich. Das geht also, im Winter geht so etwas nicht.
Aber ich musste gerade erstmal auf Ihre Schuhe gucken, denn Ihr Markenzeichen soll sein, dass Sie nämlich barfuß operieren. Und ist es richtig, sind Sie jetzt auch barfuß in diesen Schuhen?
Ich habe keine Socken an.
Also das ist Ihr Markenzeichen, was Sie sich erhalten, auch so für den Alltag.
Das ist auch eine Gewohnheit, auch ein bisschen. Manche Leute sagen eine Marotte.
Wie ist denn diese Marotte entstanden?
Die Marotte ist ganz einfach, hat zwei einfache Gründe. Der erste ist der, dass ich sehr viel arthroskopische Operationen durchführe. Das heißt, es hat immer was mit Wasser zu tun. Es gibt ja Spülflüssigkeit bei der Arthroskopie. Und dann rinnt dauernd was runter. Und wenn Sie da Socken anhaben, dann können Sie nach jeder Operation Socken wechseln gehen. Oder man zieht diese berühmten in den amerikanischen Filmen so berühmten OP-Überschuhe. Die haben dann auch noch solche Helme auf. Also das habe ich alles nicht. Ich habe jetzt leider mittlerweile seit 3 Jahren eine Presbyopenbrille. Aber sonst habe ich eine für alte Herren. Ich habe es eh bis 62 geschafft ohne. Und die Schuhe, das ist ganz einfach. Ich bin wesentlich größer wie andere Chirurgen und das kommt noch aus meiner Jugendzeit. Da hat man immer diese Clocks gehabt mit den hohen Holzabsätzen. Und mein erster Oberarzt auf einer Chirurgie, der war sicher 40 Zentimeter kleiner wie ich. Und jetzt hat er immer gesagt, Tisch nieder. Und ich bin da irgendwie mit hängendem Kreuz dort, also mit hängenden Armen und abgewinkeltem Kreuz dort stundenlang gestanden, irgendwelche Haken halten. Und musste dann, und habe so Kreuzweh gehabt, dass ich die Schuhe ausgezogen habe automatisch. Und dann habe ich mir angewöhnt, dieses Bodengefühl, das ist für mich ganz wichtig. Also ich bin ein ehemaliger Tennisspieler und kann auch am Tennisplatz sofort sagen, wenn ich da hinstehe, kann ich sofort sagen, ob es bergauf oder bergab geht. Das ist eine Sensibilität, die man hat. Oder?
Was ja grundsätzlich auch ein größeres Bewusstsein inzwischen, das gibt es für dieses Barfußgehen. Es gibt viele Barfußpfade inzwischen. Ja. Also da sind Sie vielleicht ein Trendsetter in dieser Richtung.
Naja, sowas würde ich mich nicht bezeichnen.
Wie viele OPs sind es denn in der Hochsaison am Tag bei
Ihnen? In der Hochsaison am Tag, wir haben es jetzt wieder mal ausgerechnet, sind es durchschnittlich 8 Stück. Es sind im Winter zwischen 1.000 und 1.100 Stück. Insgesamt, seitdem ich angefangen habe in Schruns, habe ich mehr als 47.000 Operationen in Narkose durchgeführt.
Und Sie begegnen den Patienten nicht erst am OP-Tisch, sondern ab und zu auch schon früher, wenn Sie nämlich mit dem eigenen Helikopter an die Piste heranreisen. Wenn Sie einen neuen Patienten bekommen, wie läuft das bei Ihnen ab? Gibt es da einen Anruf und dann steigen Sie in den Helikopter und flitzen auf die Piste?
Das habe ich früher gemacht, wie ich noch Spaß gehabt habe oder eigentlich Zeit gehabt habe zu fliegen. Ich bin sehr viele Einsätze eigentlich selber geflogen, mit Co-Pilot natürlich. Und das habe ich die letzten Jahre aufgehört, weil es einfach zu viel Arbeit, zu viel Stress ist. Und ich falle dann natürlich aus an dem Vormittag oder halben Tag bis dreiviertel Tag, wenn man irgendeinen Patienten holen geht irgendwo oder mehrere Patienten in mehrere Einsätze fliegt. Heutzutage ist das anders. Wir bekommen einen Anruf. Einsatz irgendwo, die wissen nicht, was es ist. Es gibt eine eigene Mannschaft, es gibt einen Piloten, einen Paramedic, dann kommt ein Doktor hinein, der jeder Tag, also die machen, das sind sehr viele deutsche Kollegen auch, die da bei uns fliegen. Und die gehen zu den Patienten hin, entweder mit der Winch holen sie den rauf und dann wird eigentlich vor Ort entschieden, wo der Patient hinkommt. Und wenn er zu uns kommt, dann kommt er zu uns aufs Dach und dann ist das Problem, der Lift muss oben stehen und warten und dann hinunter damit und erst versorgen.
Wovon ist es abhängig, dass ein Patient zu Ihnen kommt?
Das ist natürlich immer wieder dieselbe Diskussion. Es kommt natürlich indikationsmäßig. Also wir machen keine Wirbelsäulen mit offensichtlichen Querschnittslähmungen. Wir machen keine Schädel-Hirn-Traumen, die schwer sind, wo intubiert beatmet sind. Das muss der Notarzt schon erkennen. Erkennt er auch. Oder wir haben oft, manchmal kriegen wir sogar am Landweg Serienrippenfrakturen mit, also schwere Thorax-Traumen, die tun wir erst versorgen und dann schicken wir sie gleich weiter. Es ist immer ungefähr dasselbe Patienten. Also der Patient muss für uns passen, von unserem Indikationsschema. Und das Zweite wird natürlich, also im Montafon machen wir es so, dann holen wir uns eigentlich alle als Triagierung und schicken sie dann weiter, wenn sie erst versorgt sind. Und der Patient kann jederzeit entscheiden, wo er hin will.
Sie sagten gerade, Sie haben viele deutsche Ärzte. Vermutlich haben Sie aber auch noch mehr deutsche Patienten, denn das Montafon ist natürlich auch bei den deutschen Touristen sehr beliebt.
Klar, wir haben also sowohl im Montafon als auch in Ischgl sehr viele Deutsche, klar. Überhaupt aus eurem Raum. Das ist eigentlich so wie der Bodensee, das Meer der Schwaben ist natürlich das Montafon oder auch der Bregenzer Wald, wo wir nicht so viel sind, ist natürlich speziell am Montafon kommen sehr viele aus der Gegend.
Und minimalinvasive Operationen zeichnen Sie aus. Keine großen Schnitte, wenig Narben. Und für ambulante Operationen galten Sie als Trendsetter. Wie haben Sie das entwickelt?
Ja, ich habe das in Amerika gesehen vor vielen, vielen Jahren. Und das war eigentlich mein Anfang. Damals hat es das in Österreich nicht gegeben, auch bei euch in Deutschland auch praktisch nicht. Und ich habe dort Sachen gesehen in New York, die sind für mich unglaublich gewesen. Dann habe ich das halt angefangen zu versuchen und begonnen habe ich ja in dem Kurhotel, im Kurhaus, die erste Praxis mit eigener Hand praktisch umgebaut aus der alten Kuranstalt. Und da war ein Hotel daneben, da hat man die Patienten, die heimgehen konnten, hat man nach Hause gelassen und die Patienten, die nicht heimgehen konnten, kamen ins Hotel. Das war der Anfang.
Gab es da auch Gegenwind, wenn man so etwas erstmal experimental versucht?
Ja, natürlich. Da ist man in der Branche nicht gerade besonders beliebt. Das ist normal. Da wurden wir als Konkurrenz gesehen. Das wären wir auch heute noch in den öffentlichen Spitälern. Manche sehen uns als Konkurrenz, die anderen sagen, okay, sie sind froh, wenn wir das machen. Weil wir haben auch sehr viel von der Straße praktisch, unter Anführungszeichen, sehr viele Patienten, die in den öffentlichen Spitälern nicht gleich versorgt werden können. Das sind nicht weniger, aus Zeitgründen oder OPs sind nicht, Kapazitäten sind nicht frei oder so etwas. Da geht es ums Arbeitszeitgesetz auch sehr viel, leider. Und wir stellen uns halt in der Nacht hin und machen das dann in der Nacht.
Das ist der Luxus einer Privatklinik dann
genau,
eben auch.
Genau.
Sie sind ursprünglich Wiener. Gleich um 11 ernennt der Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine neue Regierung. An der Spitze die Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Für Sie eine nachvollziehbare Entscheidung?
Ich finde, dass unser Präsident das sehr gut abgewickelt hat. Das war natürlich eine ganz, ganz heiße Kiste. Ich habe zum Beispiel, wie ich das Video gesehen habe, aber glaubt, mich haut's vom Hocker. Ja, und jetzt die Frage ist, was ist die Konsequenz? Die Entwicklung am Anfang war eigentlich eine gute, muss man sagen. Vielleicht vom Kurz ein bisschen zu lang gewartet, ja, wird ihm vorgeworfen. Aber der Bundespräsident hat das Ganze richtig abgewickelt. Das muss man schon mit aller Deutlichkeit sagen. Das war ja umstritten, weil es war ja knapp zwischen dem Hofer und dem und dem Van der Bellen. Die Wahl ist ja praktisch 50-50 ausgegangen, dann mit Wahlanfechtung, Wahlwiederholung. Aber da hat er jetzt wirklich gezeigt, was der am Kasten hat.
Ja, und jetzt gibt es ein sehr kleines Kabinett, 12 Kabinettsmitglieder, 50% Frauenanteil mit ranghohen Beamten besetzt. Auf Widerstand stößt ja noch ein Kandidat, der FPÖ-nahe Verkehrsminister Andreas Reichert. Er soll mit Heinz-Christian Strache früher bei paramilitärischen Übungen in der rechten Szene dabei gewesen sein. Sorgt das für Ruhe in der österreichischen Politik?
Also ich war jetzt viel im Ausland und habe das nur über ORF online mitbekommen. Das mit dem Reichert habe ich ganz kurz gesehen, dass der zur Diskussion steht. Das verstehe ich eigentlich nicht, dass der kommt.
Wie haben Sie es denn überhaupt verfolgt? Sie sagten, Sie waren viel im Ausland. Haben Sie auch davon dann überhaupt von dem Sturz der Regierung erst erfahren?
Nein, das habe ich schon jeden Tag mitgeschaut. Ich war gebannt, ich habe jeden Tag Fernsehen geschaut, wie wieder böse. War natürlich da eine Sondersendung. War schon spannend, sehr spannend, muss ich sagen.
Wird das dann bei Ihnen in der Klinik auch diskutiert, im Mond davon? Wie viel bekommt man dort von der österreichischen Politik
auf mit? Auf der Tankstelle sehr, ja. Ich war kurz tanken und da sitzen immer Leute bei so einem Wirtshaustisch und haben da die natürlich auch was ausschenken dort, klar. Und da sind die Klassiker dort, war geteilte Meinung. Geteilte Meinung, aber das Gros der Österreicher war an sich mit der Regierung zufrieden, aber es war natürlich eine heiße Geschichte, sich die FPÖ ins Boot zu holen.
Ja, und Sebastian Kurz, der Ex-Kanzler, sagte klar, er werde sein Parlamentsmandat im Nationalrat nicht annehmen und somit auch nicht den Fraktionschef der ÖVP annehmen. Heißt, er geht jetzt in den Wahlkampf für September?
Mhm. Der liegt gut im Rennen.
Was glauben Sie?
Ja, meine persönliche Meinung, ich werde ihn wählen. Erstens war ich am letztes Mal auch gewählt und meine persönliche Hoffnung ist die, dass er so viel Stimmen bekommt, wie er das letzte Mal bekommen hat bei der Europawahl. Und dann, dass die Neos und die Grünen genug Stimmen bekommen. Die Grünen kann man sicher davon annehmen, weil die waren ja Außenparlament draußen bei uns. Und die Initiatoren, die jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wer das ist, eine Kleinpartei. Der berühmte Pilz, der das gegründet hat und sich jetzt zurückgezogen hat, der Aufdecker der Nation, hat auch seine Wertigkeit. Und der hat bei den Grünen, glaube ich, ein Mandat nicht gehabt. Oder weiß ich, irgendwas war da mit den irgendwelchen Nachfolgeproblemen bei den Grünen. Da hat er eine eigene Partei gegründet. Und so sind die Grünen untergegangen. Jetzt sind sie wieder da, haben natürlich auch zu wenig Kaderpersonal, was man so hört. Und ich hoffe, dass die erstarken und dass die halbwegs vernünftig sich mit den mittlerweile türkisen Schwarzen in ein Boot setzen. Das läuft zum Beispiel in Vorarlberg gut. Da gibt es die Schwarzen und die Grünen und das geht gut. In Tirol geht es auch gut. Also das sind alles, die können kommunizieren, die kommunizieren zusammen und machen eigentlich nicht viel Blödsinn, muss man sagen.
Da sagen Sie also, da könnte das Vorarlberg ein Fingerzeig für die Wiener Region sein.
Na, Österreich ist natürlich anders, weil Wien ist ganz anders. Ja. Grundsätzlich, aber Wien ist schon stark mit den Grünen. Meine Schwester wählt Grün zum Beispiel. Also alles, was im urbanen Bereich ist, da ist Grün stark. Das muss man schon sagen.
Also haben wir damit die Politik auch gestreift. Gleich reden wir über Ihren Einstieg in die Medizin.
Gut.
Sie leiten sehr erfolgreich eine Klinik im Mont davon und Sie hatten auch eine Karriere als Tennisspieler mal angepeilt. Da waren Sie ganz gut unterwegs. Wie ging Ihr Weg?
Naja, ganz gut ist alles relativ. Ja. Ich habe gespielt Qualifikation bei damals ATP-Turnieren und so. Also das gibt es ja heutzutage.
Und in
Kitzbühel und überall habe ich einmal nach dem Studium, also ich habe mit 21 gegen den damaligen österreichischen Vizemeister gespielt und im dritten Satz verloren. Und er sagt, du spielst ja ganz gut, gehen wir auf die Tour und fahren wir jetzt und trainieren wir zusammen und hin und her. Sage ich, nein, ich gehe eigentlich lieber studieren. Ich möchte fertig studieren. Damals war ich 21 und dann habe ich mir gesagt, ich möchte das Studium fertig machen und dann auf die Tour gehen. Das war auch so und wollte eigentlich 2 Jahre spielen. Mit 23 habe ich das Studium abgeschlossen und wollte dann 2 Jahre auf die Tour gehen. Und irgendwann, durch einen Zufall, war ich mit einem Freund von mir im Spital bei einem Turnier, weil er einen Rückenschmerz gehabt hat. Das hat mich so fasziniert, habe ich gesagt, das fange ich an. Und also mit der Tenniskarriere war es dann eigentlich vorbei, nein, nicht vorbei, aber ich habe schon weitergespielt, ich habe Liga gespielt, ich habe in der Staatsliga gespielt und so und habe dann auch in Feldkirch auch weitergespielt, ziemlich lange, bis mit Anfang, Mitte 30 und dann habe ich es wieder ein bisschen, habe ich es irgendwie schleifen lassen, bis Mitte 40 habe ich eigentlich aktiv gespielt, für mich gespielt, dann aber wenn wir den Golf-Virus aufgerissen.
Da ist das richtige Alter dafür, oder?
Ja, genau, wie es halt so ist. Ja, weil eigentlich dort im Tennis habe ich keine Vision mehr gehabt, so richtig, weil man kann nicht da besser werden in dem Alter.
Aber Sie haben einen eigenen Tennisplatz vor der Haustür.
Das wissen Sie schon wieder viel zu viel.
Man muss ja recherchieren.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann, das Golf habe ich auch relativ intensiv betrieben, habe ich mich dann echt damit beschäftigt. Aber das wird nichts. Wenn man zu spät anfängt und ich war einmal ein Null-Handicapper im Tennis und dann gurken sie da herum mit 11, 12 oder was auch immer. Und dann sagen sie, ja, Single Digit und hin und her, nein, die treffen ja nicht wirklich den Ball wirklich gut. Also interessant wird das ab 5 runter. Und das habe ich gewusst, das kann ich nicht erreichen bei dem Zeitaufwand, den ich habe sonst.
Und Sie haben dann während dieser ATP-Qualifikation, als Sie einen Freund in die Klinik brachten, weil der es am Rücken hatte, da haben Sie diese Faszination der in der Klinik gemerkt. Inwiefern denn das?
Das hat mich einfach fasziniert, weil natürlich, ich wollte immer Arzt werden. Und dann habe ich gedacht, das gefällt mir so gut, jetzt melde ich mich an, jetzt möchte ich gehen. Und wir konnten, das war damals andere Zeiten, da hat es einen Ärzte im Überschuss gegeben. Die sind ja Taxi gefahren, die Burschen. Ja, also da hat man sich anmelden müssen, wenn man die Bulle abgibt, wie man sagt, also die Unterlagen abgibt beim Gesundheitsamt in Wien, dann sagt er, okay, in einem halben Jahr können Sie wieder mal fragen. Ja, und dann hat man irgendwas anderes gemacht und eben, da wollte ich eben Tennis spielen. Und habe gesagt, na gut, dann fange ich an. Habe ich durch Zufall, da wir damals, meine Eltern hatten eine Wohnung in Kitzbühel, also in Oberndorf, ganz ein kleines Apartment, und da bin ich viel Ski gefahren dort. Dann habe ich mal dort angerufen, ob sie eine Stelle frei ist. Und man sagt, naja, normal hat er keine, aber es ist ihm gerade was ausgefallen. Und so bin ich zu meiner ersten Stelle gekommen im Krankenhaus Kitzbühel. Da bin ich zum ersten Mal beim ersten Tag gleich kollabiert, weil ich bin kein Morgenmensch und um 7 Uhr früh müssen sie dort stehen, nüchtern. Hat es geheißen, ich muss einen Gips halten beim Umgipsen.
Zum Glück haben Sie da nicht festgestellt, Sie können kein Blut sehen.
Und bin schon, ich kann kein Öl sehen. Ich wollte immer Mechaniker werden, aber ich kann kein Öl sehen, deswegen bin ich Arzt geworden. So einfach ist das. Und ich bin dann dort kollabiert das erste Mal gleich, aber es hat mir brutal Spaß gemacht. Ich wollte ursprünglich eigentlich Internist werden, weil mein Vater war Internist, wollte Sportmedizin von der internistischen Seite mal machen, weil ich meinte, das sind viel zu wenig intellektuell, diese Chirurgie. Ja, und das ist aber nicht wahr. Und bin dann Gott sei Dank in Wien in Österreichs größtes Unfallspital gekommen, das Lorenz-Böhler-Krankenhaus, und dort habe ich gesehen, was wirklich läuft. Und das war eigentlich für mich eine Faszination, und die haben mich dann weiter vermittelt nach Feldkirch. Damals war ein ausgezeichneter Mann in Feldkirch, der Emil Beck, der war europaweit bekannt damals, und habe das große Glück, ich bin ein Schüler vom Alten, ich bin eigentlich die dritte bis knapp vierte Generation nach dem berühmten Lorenz-Böhler. Und das von dem zehre ich heute noch. Und mein Chef damals in Feldkirch hat mich protegiert, hat mich alles machen lassen, hat mich herangeführt und hat mich dann auch ins Ausland geschickt, hat mich nach Amerika geschickt, nach Frankreich geschickt und nach St. Gallen in die Schweiz geschickt. Und von dem zehre ich heute noch.
Es haben sich in der Anfangszeit die richtigen Leute wehgetan. Das ist ein Zitat unseres Leutegastes, Dr. Christian Schenk. Welche Leute waren denn damit gemeint?
Ja, ganz am Anfang, wie ich die Praxis geöffnet habe. Ich habe vorher eigentlich im Spital immer schon sportive Patienten gehabt. Ich habe angefangen mit dem damaligen langjährigen österreichischen Meister, der VEU Feldkirch Eishockey. Da war ich der Eishockey-Doktor. Und die sind ganz gern gekommen zu mir im Spital. Und dann, als ich die Praxis eröffnet habe, da bin ich schon mit dem Skiteam mitgefahren.
Sie waren auch Mannschaftsarzt, glaube ich, der österreichischen Damen.
Genau, genau. Und das habe ich eigentlich viele Jahre gemacht. Am Anfang hat sich der Patrick Ortlieb wehgetan, ist gekommen vom Val d'Isère mit einem Kreuzbandriss. Und den habe ich dann operiert. Und dann geht das natürlich durch die Medien. Und dann ist natürlich auch wir waren damals die Ersten mit der ambulanten Operationsmöglichkeit und wenn sie, wie sie es umgesprochen hat, dass das immer eine interessante Variante ist, weil der Montafoner sagt, daheim ist daheim. Ja. Und auch die ganzen Vorarlberger, sind sehr viele Vorarlberger gekommen und die haben halt einen nach dem anderen operiert. Ursprünglich war das auf 200 Operationen im Jahr primär ausgerechnet und wir haben nach dem ersten Winter, sprich im September, haben wir bereits 600 Stück oder 500 Stück gehabt damals. Das war sensationell und ist dann eigentlich immer weitergegangen. Es ist immer zu klein gewesen, immer was angebaut, noch ein Zimmer, noch ein Raum hier, noch ein Raum dort und da brauchen wir noch das und jenes. Und bis man dann irgendwann einmal kam, nach 5 Jahren, glaube ich, kam die Behörde und gesagt, das war damals eine Praxis, eine unfallchirurgische Facharztpraxis. Haben sie gesagt, sie haben die Aufsichtspflicht und jetzt müssen wir da eine Krankenanstalt draus machen.
Es kamen aber nicht nur Leute aus der Heimat, sondern es kam ja auch Caroline von Monaco oder der König von Jordanien. War das so etwas wie eine kostenlose Werbung für Sie?
Ja, natürlich. Ich meine, den König von Jordanien, das wissen Sie jetzt, das wissen nicht viele andere. Das ist eine Geschichte gewesen, der hat damals, das war aber schon in der neuen Klinik, der hat damals sich verletzt und kam dann, wurde geschickt, weil wir die Ersten waren, die ein MR gehabt haben, privat. Ich wurde da fürs MR geschickt und dann habe ich ihn kennengelernt. Das ist ein Wahnsinn, ganz ein toller Typ, muss ich sagen, gewesen. Seine Frau ebenso und so wirklich ganz tolle Menschen. Und da ging es um eine Verletzung im Knie, die war jetzt nicht so dreiviertel akut, aber da wäre was zu machen gewesen. Und dann sagt er, sagen Sie auf einmal zu mir, ob ich das operieren könnte. Ich sage, ja, gerne, wann Sie wollen. Und ja, ob ich das im März operieren könnte, ob ich das zu Ihnen kommen könnte nach Amman. Wurden wir geladen nach Amman, sage ich, natürlich fahre ich dahin, fliege ich dahin. Also solche Ausflüge haben wir immer wieder gemacht in Ost und West. Und das war sehr lustig, wurden wir abgeholt von Zürich mit dem Anhänger mit ganzen Instrumenten und Apparaten, was man so brauchen könnte. Und das war wirklich ein ganz heißer Ritt, weil wir sind dort angekommen und dann haben sie mich ausgefragt, ja, was ich dazu sage. Und sie haben das recherchiert, was ich gesagt habe. Ja, und die Mayo Klinik, die sagt das und dies und jenes und hin und her und was ich da machen würde. Und er ist einfach nur auf mich zugekommen und gesagt, hi, hello Dr. Schenk, nice to meet you und so weiter. I want you to operate both knees. So habe ich ihm gesagt, excuse me, I have to sit down first, weil das macht man auch nicht alle Tage. Ich habe gewusst, dass das geht. Ich habe das bei meiner Mutter auch gesagt. Das ist das erste Mal, wie ich beide Knie gemeinsam operiert habe. Das war bei meiner Mutter und ist gut gegangen, wenn er das will. Und
der hatte sie schon mal da. Der ja, genau. Denkt wahrscheinlich
praktisch.
Und dann
habe ich seinen Piloten auch noch gleich operieren dürfen müssen. Da habe ich Gott sei Dank 3 Sets mitgehabt, 3 OP-Sets für alles, für alle Fälle, alles dreifach, lieber zweimal redundant und dann ist alles gut gegangen und so hatte er eigentlich der ist dann jeden Winter gekommen, wenn er in Lech war und hat alle, das war beeindruckend, alle Mitglieder des Teams, die damals mit waren, hat er per Handschlag und per Namen begrüßt, wenn er reingekommen ist bei uns. Unglaublich.
Was sind die häufigsten Verletzungen, die Sie behandeln?
Wir haben grundsätzlich von den Fingerspitzen bis zur Schulter, inklusive Schlüsselbein und von den Zehenspitzen bis zur Hüfte, Frakturen und Bandverletzungen und Zähnenverletzungen.
Haben sich die Brüche über die Jahre auch verändert oder ist das immer gleich geblieben?
Absolut, das hat sich. Also wie ich angefangen habe, gab es das berühmte Kreuzband und Seitenband und Meniskusriss, die Unhappy Triad, wie man damals gesagt hat. Ich habe die ganze Evolution der Skischuhe und Skien mitgemacht, also von der Langriemenbindung bis zur normalen Bindung und den Skischuhen, die immer höher wurden, dann geht halt die Verletzung immer weiter hinauf, das muss man sagen. Und mit den neuen Ski, auch nicht mehr ganz neuen Ski, mit den Carving-Skien, ist natürlich das Skifahren viel einfacher initial, aber wirklich gut Skifahren ist sehr schwer. Und da sind sehr viele Leute überfordert technisch.
Das Skifahren oder auch das Snowboarden ist aber auch immer schneller geworden mit der Zeit. Sind dadurch die Verletzungsrisiken höher geworden?
Genau. Also es ist ja früher, ich kann mich erinnern, ich bin früher gefahren mit 1,10 Meter und 1,15 Meter Ski. Heutzutage fährt man mit irgendwelchen Slalom-Ski oder irgendwelchen kurzen Riesentorlauf-Ski unter 2 Meter auf jeden Fall. Und das Tempo ist höher. Die Pisten sind wesentlich besser präpariert. Das geht dahin wie auf einen Teppich. Die haben einen anderen Speed. Das ist also ein guter Freund von mir, der leider schon gestorben ist, ein Franzose, hat gesagt, accident moto, also das ist ein Motorradunfälle praktisch. Also das Verletzungsmuster eines Motorradfahrers. Sehr viel.
Ja, wo geht das denn noch hin? Haben Sie eine Vorstellung?
Naja, keine gute. Ich bin jetzt so lang, mache ich das schon und beobachte mit Schrecken eigentlich, was sich da abspielt. Und ich kann eins nur sagen, die Patienten, die zu mir kommen, sind nicht wirklich vorbereitet. Weder körperlich noch, oder das Gros der Patienten, ja, sind nicht wirklich vorbereitet, sind entweder körperlich oder technisch nicht adäquat ihrem Gerät vorbereitet. Und das ist einfach schlecht, weil es tun sich immer ähnliche Typen weh. Jetzt, ich rede jetzt vom normalen Patienten, unter Anführungszeichen, dem der zweimal, dreimal im Jahr Ski fährt. Das ist schon eine heiße Kiste.
Also sprich, die Vorbereitung, die man immer empfiehlt, sich dann auch fit zu machen und vorher auch Skikurse zu besuchen, da ist wirklich was dran.
Ja, sicher. Also es ist für mich keine Frage, die körperliche Voraussetzung allein von der Knochendichte und von der Knochenstärke. Die Patienten, die Leute werden ja jetzt wesentlich aktiver im Alter, wie man sagt. Was ist schon Alter? Also sagen wir so, sie werden
70
aktiver,
ist das neue
alt.
50.
Sie werden aktiver alt. Ich bin jetzt 65 und ich spiele jetzt wieder Tennis seit 3 Jahren intensiv. Früher hat man gesagt, 65 ist altes Eisen, Wiedersehen. Ich kenne 75-Jährige, die sind topfit. Aber ich kann nur den Patienten, den Menschen raten, die kommen vom, keine Ahnung, was auch immer, irgendwie 500 Meter, 400 Meter Höhe, auf einmal auf 1500 Meter, 2000 in Ischgl bis zu 3000 Meter Höhe, sind da nicht adaptiert, vom Kreislauf nicht und von der Muskulatur und vor allem vom Knochenstruktur gar nicht.
Und wie ist das jetzt im Sommer bei den Mountainbikern? Verhält es sich da ähnlich?
Naja, bei den Mountainbikern haben wir natürlich nicht so viele. Wir machen ja alles eigentlich. Wir machen, bis auf die Prothetik machen wir alles. Wir haben Fußballer, wir haben alle Sportarten. Mountainbiker sind natürlich, ist ein Fun. Sportart, da macht man gerne, gibt man gern Gas, fährt hin und fährt möglichst schnell am Berg hinunter. Gerade diese Downhiller sind natürlich schon eine, unter Anführungszeichen gute Kundschaft, weil die haben immer wieder eine Schulterverletzung oder so etwas oder Schlüsselbeine, das kommen jetzt sehr viel.
Wo Sie das Stichwort Schlüsselbein gerade ansprechen, da gibt es Versicherungen, die wollen dann auch verhandeln über einzelne Sätze, wie so ein Ablauf stattfindet. Wir reden gleich darüber mit Christian Schenk.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wir wollten über Schlüsselbein-OPs sprechen, denn es gab mal eine deutsche Versicherung, war es, glaube ich, die auf Sie zugegangen ist und die mit Ihnen Pauschalpreise vereinbaren wollte. Da haben Sie sich vehement gegen gewehrt. Ist sowas nicht Usus? Braucht es nicht einen festen Rahmen?
Ja, vehement war ich nicht. Ich habe einfach gesagt, ich mache es nicht. Dann haben wir die Zusammenarbeit gecancelt und es ist... Von der Seite des Versicherers ist es verständlich, weil da sitzen auch nur Menschen, die was mit Zahlen zu tun haben. Die interessiert es nicht, was auf der anderen Seite steht. Nämlich in der Mitte steht immer der Patient. Also ich sehe das als 3 in einem Boot, nämlich das sind eine Kundschaft, nämlich der sich versichern lässt und eine Kundschaft für einen Arzt, der sich dort behandeln lässt. Ja, also jetzt muss man am Ende des Tages muss man die beste Lösung für den Patienten finden. Das heißt, rasche Abwicklung, ordentlich vorbereitete OP, möglichst rasche OP, Versorgung, je besser, je für den optimalen Zeitpunkt. Und der ist nun einmal, der beste Zeitpunkt ist nach meiner Erfahrung immer noch der relativ rasch nach dem Unfall, weil da ist alles noch frisch, unter Anführungszeichen. Und dann tut man sich leichter. Und wir machen halt vor der Operation, zum Beispiel bei den schweren Schienbeinköpfen, die wir sehr viel haben, wir haben 120 Stück im Winter, die machen wir, für heuer im Winter habe ich 3 offen gemacht, also mit Open Surgery, also mit einem offenen Zugang. Alle anderen gehen arthroskopisch, da muss man gut vorbereitet sein. Da brauche ich dazu ein Röntgen natürlich, aber das ist nur eine Übersichtsaufnahme, dann ein CT, ein MRT und nachher, nach dem Sinn der Qualitätskontrolle, brauche ich postoperativ auch nochmal ein CT, zumindest bei einer Fraktur und bei einem Kreuzband, das ich wieder refixiere und eben nicht ersetze, dem Patienten viel leichter was mache, solche Fälle gibt es eben auch, muss ich zur Qualitätskontrolle, mache ich für mich, ja, und für den Patienten auch noch einmal eine MRT zur Kontrolle. Ich finde, das ist richtig, das macht die Automobilindustrie. Ich bin auch in der Luftfahrt, weiß ich genau, um was es geht. Da geht es darum, um Qualitätskontrollen, Verlaufskontrollen, Prozesskontrollen sind so etwas.
Und natürlich kann sich auch während einer Operation nochmal ein neuer Zustand ergeben, auf den man dann auch direkt eingehen muss und handeln muss. Aber dennoch, so ein festgelegter Rahmen, ist sowas nicht dennoch üblich?
Nein. Also bei uns in Österreich nicht. Also das machen wir. Und ehrlich gesagt, ich bin ja der Glückliche, dass ich keine Verträge habe. Außer mit einigen deutschen Versicherern. In Österreich habe ich keine Verträge. Das ist sehr angenehm, weil natürlich wollen das alles. Ich verstehe die andere Seite gut, weil der kalkuliert, der sagt, zu dem Schenk gehen so und so viele Leute und dann möchte man schauen, dass man möglichst wenig Geld ausgeben. Alles klar, alles gut. Nur, da muss die andere Seite aber auch was bringen. Dann kriegen sie, wenn die zu mir kommen, dann gibt's eine Rabattierung. Aber da ist die Bedingung, dass die Abwicklung gut ist, weil wir haben ein Ziel. Ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben mit den Zwischen from the battlefield to the operating table in 2 hours. Das kommt aus Israel, aus meinen Zeiten vom Golan. Das finde ich eine tolle Sache. Damit haben sie wirklich viele Soldaten sich kampfbereit erhalten, kampffähig erhalten. Und wir schaffen die 2 Stunden nicht. Wir schaffen mittlerweile 4 bis 6 Stunden. Und es hängt dann am Ende des Tages, also durch diese Kette, die wir haben, mit Hubschrauber und ordentlicher Erstversorgung, wirklich professionelle Erstversorgung, dass die mal ruhiggestellt werden. Ja, das ist übrigens in der Hubschrauberpauschale drinnen. Wenn jemand nicht ordentlich versichert ist, dann kann der immer noch wählen, ob er die Operation bei uns haben will. Und wir schaffen das mittlerweile bei den schweren Verletzungen auf jeden Fall innerhalb von vier bis sechs Stunden maximal die Leute auf den Tisch zu bringen. Und dann habe ich halt nicht 3 Wochen Krankenhaus, sondern habe nur 3 Tage Krankenhaus.
Sie haben jetzt wie selbstverständlich über Operationen gesprochen. Kann es denn auch mal sein, dass ein Patient gar nicht operiert wird, sondern dass es so ausheilt?
Natürlich. Wir haben nicht 1:1. Oder? Wir haben vielleicht 1, irgendwann mal vor Jahren habe ich gesagt, ausgerechnet, wenn ich nur den Patienten anschaue und die Operationszahlen ist 1:2. Also 2 schaue ich an, 1 operiere ich. Aber das ist, weil die Patienten mit einem Operationswunsch sehr, sehr oft kommen zu mir. Aber natürlich die Verletzungen, die wir da haben, da gibt es Sachen, die lassen wir nach Hause. Das wollen die Versicherungen natürlich auch. Das muss man nicht gleich machen.
Sie waren als junger Arzt bei einem UN-Einsatz in den Golanhöhen im Nahen Osten, um Kriegsverletzte zu operieren. Wie war es zu diesem Einsatz gekommen?
Ja, wir haben heute noch in Österreich die berühmte Wehrpflicht und man konnte damals, natürlich ist wieder übers Tennis gegangen, über Vermittlung, hat man gesagt, ja, du kannst vielleicht zum UN-Kontingent nach Zypern gehen. Zypern war also eine Urlaubsinsel, habe ich gesagt, super, gehe ich hin, melde ich mich. Ich wollte zuerst das Studium fertig machen, dann habe ich fertig studiert und mit dem fertigen Fachausbildung bin ich nicht nach Zypern geschickt worden, sondern auf die Golanhöhen. Das habe ich am Anfang sehr, sehr bedauert, aber dann am Schluss, also retrospektiv, möchte ich diese 6 Monate nicht missen.
Welche Erfahrungen haben Sie von dort mitgenommen?
Erstens einmal hat man mir dort habe ich Verletzungen behandeln müssen mit unglaublich wenig Mitteln, also unglaubliche Verletzungen. Und da lernt man improvisieren, was ja für einen Unfallchirurgen immer gut ist. Aber es hat mich sehr beeindruckt, dieses ehemalige Kriegsgebiet. Das war ja nach dem 6-Tage-Krieg, nach dem Sinai. Und dann konnten wir immer zwischen Syrien und Israel hin und her wechseln als Ärzte. Und bin auch viel unterwegs gewesen, ein bisschen nach Israel gegangen, ein bisschen nach Damaskus und auch durch das ganze Syrien gereist. Unglaublich. Ja, hat mich sehr beeindruckt, dieser Konflikt zwischen Juden und Arabern und ist ja heute noch nicht gelöst. Und wenn man sich das heute anschaut, was die jetzt aufgeführt haben, das ist ja alles ein Wahnsinn, muss man sagen.
Ja, die Golanhöhen im Grunde auch ein Skigebiet, auf denen teilweise Raketen fliegen. Sind Sie in diesem Skigebiet damals auch gewesen?
Klar, ich war auf Mount Hermon Süd, war ich stationiert am Berg. Auf dem berühmten Berg. Wir sind ja darauf marschiert zu Fuß in 2 Tagen. Ausbadmarsch hat das geheißen. Also da geht's von, was waren das? Keine Ahnung, 600 Höhenmeter bis auf 2000 irgendwas hinauf zu Fuß. Das war ganz schön ein Hatscher.
Hat Sie aber wahrscheinlich sehr geprägt, diese Zeit.
Absolut. Das sind alles Dinge, die möchte ich nicht missen.
Sie haben eben mal anfangs eine Zahl genannt. Ich glaube, die lag bei etwa 47.000 Operationen mit Narkose. Wenn Sie so viele Skiunfälle behandelt haben, steigen Sie eigentlich selbst noch auf die Skibretter oder auf Snowboard?
Snowboarden tue ich nicht wegen der Hände, weil da sind die Hände viel mehr gefährdet wie die Beine. Aber Skifahren ist mein Leben gewesen. Skigefahren bin ich 15 Jahre täglich und vorher regelmäßig pro Woche. Jetzt in letzter Zeit fahre ich weniger Ski. Weil Skifahren muss man wirklich vorbereitet sein, das bin ich zurzeit nicht. Also Skifahren müssen Sie intensiv, weil sonst, und es ist auch ein bisschen zu viel auf den Pisten los, aber ich bin sicher, ich fange wieder an.
Sie haben sich so viel erarbeitet, geschätzte 18 Millionen Euro Jahresumsatz. Welche Pläne haben Sie auch für die Klinik? Wo soll es hingehen?
Die Klinik ist jetzt, glaube ich, gerade in einer Größenordnung mit unseren Außenstellen. Wir sind, glaube ich, bien positionné, wie der Franzose sagt. Wir sind gut in zwei Tälern, haben wir einen gewissen Faktor, den wir machen. Und das mit dem Ischgl ist gut, das läuft sehr gut. Vor allem da läuft der Hubschrauber gut, auch bei uns im Unterfon läuft der Hubschrauber jetzt gut und wir haben konstante Zahlen von Operationen oder Patienten. Und für mich, ich möchte jetzt einfach, mein jüngster Sohn ist jetzt 7, wird gerade 8. Also für mich gibt es kein Alterslimit, sondern nur ein gesundheitliches Limit. Das ist auch der Grund, warum ich wieder angefangen habe zu trainieren und Tennis zu spielen, weil das einfach viel besser ist für mich. Und möchte eigentlich noch mehrere Jahre arbeiten. Und irgendwann müssen die Jugendlichen herankommen. Und deshalb ist es gar nicht so leicht, einen guten Nachwuchs zu finden.
Dann kommen Sie erstmal zurück in die Klinik, heil und gut. Und danke für den Besuch in SWR1 Leute, Dr. Christian Schenk.
Eins gehört. SWR1.